Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Paul Celan, Die Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt, er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau, stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt, süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschendes Haar, Sulamit. Hans-Werner Richter schwadronierte bei einer Lesung von Paul Celan. Celan habe mit einem Singsang vorgelesen wie in einer Synagoge. Und damit die Totalität der Absenz der Musikalität und die ganze Gruppe als Waffen-SS der Literatur bezeugt, von der schon lange bevor Waffen-SSler Günther, grässlich, sich erlauben konnte, sich als ein solcher zu outen. Klaus Brieglepp hat zu Recht einst den Reflex der 47er bei Grass und Walser entdecken können, eingenebelt in Selbstbezogenheit und verstellt von Geschlechtsklitterei, eingebettet in eine Huldigung des Jahrgangs 1927, dem beide angehören, zu sein, zu Recht diagnostiziert. Das letzte Mal setzen wir uns wieder mit dem ambitioniertesten der Projekte des jüdisch-antifaschistischen Komitees auseinander. Das Schwarzbuch über die verbrecherische Massenvernichtung der Juden durch die faschistischen Eroberer in den zeitweilig okkupierten Gebieten der Sowjetunion und den faschistischen Vernichtungslagern in Polen während des Krieges 1941 bis 1945, kurz genannt das Schwarzbuch. Dort fand sich in den Teilen, die zensiert wurden, auch Mitteilungen über das Gebiet, in dem Paul Celan geboren wurde. Darum hatten wir schon letztes Mal zu Beginn als Musik Paul Celans Todesfuge gehört. Ich sage da auch bewusst Musik. Das liegt nicht nur an der Form der Fuge, die wir von Bach und Konsorten kennen, sondern insgesamt ist das sehr musikalisch, weil dort die Trennung von Sprache und Musik partiell aufgehoben ist. Im Gegensatz zu vorher nahm die Verfolgung der Juden weitgehend unbekannte und tragische Ausmaße in der Industrie an. Seit der Gründung der Sowjetunion zählten Juden zu den Pionieren der Technik und der Rüstungsindustrie. Der Ingenieur Wladimir Englert baute in Petrograd den ersten sowjetischen Panzer und 1920 konstruierte Solomon Beutir den ersten Panzer mit einem Geschütz an einem MG, den MS-1. Anatoli Stelfmann leitete 1930 die erste Panzerkonstruktionsgruppe der UdSSR. In der Automobil- und Traktorenindustrie waren zahlreiche Juden als Forscher, Konstrukteure, Direktoren und Facharbeiter beschäftigt. Als die Existenz Israels infolge der arabischen Invasion bedroht war und zahlreiche jüdische Mitarbeiter der Stalin-Automobilwerke in Moskau in einem Brief an das jüdisch-antifaschistische Komitee Hilfe der sowjetischen Industrie für den neu gegründeten Staat forderten, wurden die Ermittler aktiv. Sie deckten einen jüdischen nationalistischen Untergrund auf. Verhaftungen, Geständnisse und Spionagevorwürfe folgten. 10 Verhaftete wurden erschossen und die anderen zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Ähnliche Vorkommnisse gab es in vielen anderen Industriebetrieben, darunter in mehreren Kugellagerfabriken und Flugzeugwerken. Khrushchev erinnerte sich an Stalins Reaktion auf solche Nachrichten. Ich erinnere mich noch, wie Stalin, als ich in Moskau arbeitete, durch Parteikanäle und den Staatssicherheitsdienst über irgendwelche Schwierigkeiten im 30. Flugzeugwerk unterrichtet wurde. Bei einer Zusammenkunft mit Stalin, während wir herumsaßen und unsere Meinung austauschten, wandte sich Stalin mir zu und sagte, man soll den guten Arbeitern in der Fabrik Knüppel geben, damit sie diese Juden nach Feierabend tüchtig durchprügeln können. Khrushchev glaubte, Stalin hielt die jüdische Gruppe in den Stalin-Autowerken für ein Komplett des US-Imperialismus. Das habe ich von Arno Lustiger, das Rotbuch, übernommen. Das führte zu Entlassungen in der Industrie und auch der stellvertretenden Minister Kogan musste gehen und im Mai 1950 wurde vom Politbüro eine Resolution verabschiedet, die die politischen Fehler des Ministeriums zum Gegenstand hatte, die von Suslow ausgearbeitet wurde. Eine Direktive, die viele Hinweise auf den antijüdischen Charakter der Säuberung enthielt. Stalin dagegen bevorzugte eine ethnisch neutrale Fassung. Hier deutet sich allerdings auch die bürokratische Vorbereitung der nächsten Tschistka, also Säuberung, vor, die in den Ereignissen der Ärzteverschwörung mündete. Terminus ad quem der Darstellung wird dies das nächste Mal thematisiert. Hier sei nur kurz erklärt, worum es sich handelt. Die sogenannte Ärzteverschwörung, auch Verschwörung der Saboteurärzte oder Mörderärzte, war ein Ende 1952 von Josef Stalin und einigen Gefolgsleuten erfundenes Komplott von Medizinern, vor allem jüdischer Herkunft. Diese hätten angeblich geplant, Stalin und andere Führer der Sowjetunion auszuschalten. Naja, hätten sie mal tun sollen. Das wäre ja schön gewesen. Naja. Die Aufdeckung führte zu zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen. Zu Beginn der Entstalinisierung nach Stalins Tod im März 1953 gaben die neuen Sowjetführer zu, dass es sich bei der Verschwörung um eine gezielte Desinformationskampagne gehandelt hätte. Die Affäre war sowohl Ausdruck von Machtkämpfen innerhalb der sowjetischen Nomenklatura als auch des verbreiteten Antisemitismus. Eine Ausnahme, deren Folgen bis heute ja sichtbar sind, waren die jüdischen sowjetischen Atomforscher, die von der Jagd auf Kosmopoliten und Judenverfolgungen verschont blieben. Sie wurden von Beria von Abakumov beschützt. Der NKWD-Chef hatte 1945 ihn mit dem Aufbau eines militärisch-industriellen Komplexes mit Priorität der Nukleartechnologien beauftragt. Der prospektive Bau einer Atombombe rettete dem Physiker Sandler das Leben. Ich als Cousin eines der angeblichen Zionismusführer aus dem Stalin-Automobilwerk war er ja nicht so für das Regime. Aber ihn ließ man dann deswegen in Frieden, weil er eben halt Physiker war. Andere Physiker blieben nicht verschont, nämlich die nicht kriegswichtig waren. 1943 verlautbarte Nosdrajow Tschetscherbakow, dass 1938 nur halb so viele Juden wie Russen Physik studiert hatten. Aber 1942 die Anzahl von jüdischen und russischen Absolventen gleich war und forderte nationale Quoten. Er wurde wegen einer zu offenen antisemitischen Einstellung 1946 entmachtet. Zu offen durfte man das, was die dort machten, nicht machen. Das ist ja anders als bei den Nazis. Gleichzeitig wurde aber eine anormale Personalsituation, nämlich, dass 208 von 765 Leuten Juden waren, sodass Malenkov als eine Monopolgruppe mit Anhängern von Vertretern der jüdischen Nationalität gemeldet wurde, Säuberungen anordnete. Sozusagen da politische Hygienemaßnahmen, an denen wir hier auch leiden. Nun ging es über die letzten Reste jüdischer Kultur zu zerstören bzw. aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Die 65-bändige große Sowjetenzyklopädie enthielt in der ersten Ausgabe von 1926 bis 1936 55 Seiten mit Daten zur jüdischen Geschichte, Kultur und Literatur mit Verweisen auf 93 Stichworte, die allein ein Buch füllen könnten. Und was hat sich geändert? Bei der nächsten Ausgabe, die 51-bändige Ausgabe von 1949 bis 1957, hatte dagegen zwei Seiten mit 16 Verweisen, begründet mit der These, die Juden seien kein Volk. Und dank Lenin und Stalin gäbe es kein jüdisches Problem. Die Juden vermischten sich mit der Bevölkerung. Es wurde zwar noch Jiddisch gesprochen, aber nur das jüdische Kleinbürgertum hielt daran an seinen Traditionen fest. Stalin meinte, die jiddische Kultur hätte die Laster, überflüssig zu sein und hätte nur bürgerliche nationalistische Inhalte, die Assimilierung an die sozialistische Kultur schwächen würde. Im September startete Fefe Angriffe gegen den jüdischen Nationalismus in der jüdischen Zeitschrift Einigkeit. Auch jiddische Schriftsteller, insbesondere Aaron Vergilis, erwiesen sich als treue Wächter der jeweiligen Parteilinie, auch als Herausgeber des sowjetisch Heimland, der er jahrzehntelang war. Insbesondere waren Berichte über den Holocaust oder Persönlichkeiten der jiddischen Geschichte unerwünscht. Nicht wie auch im Schwarzbuch, wo man das zitierte. Hebräismen galten als Zeichen jüdischen Nationalgefühls. Und es gab die Forderung, dass Juden nicht Juden über Juden schreiben dürfen. Die Einigkeit bekämpfte alles, was jüdische Interessen tangierte. Da sieht man ja übrigens, was man den Juden noch angetan haben, dass sie sich selbst das antun müssen, nicht? Was man ihnen antun will. Das Befolgen der Parteilinie, peinlich genug, nutzte den jiddischen Gelehrten und Künstlern auch nichts. Nicht? Das erinnert uns ein bisschen an Lessing, nicht? Der Jude wird verbrannt. Es wurde befohlen, am 8. Februar 1949 alle Verbände jüdischer Schriftsteller zu liquidieren. Die Publikationen in Heimland und der Stern wurden verboten. Radio Moskau stellte alle jiddischen Sendungen ein. Die Theaterförderung wurde gekürzt, was aber nur bei jiddischen Theatern durchgesetzt wurde. Nicht so macht man das bürokratisch korrekt. Auch im Februar 1949 wurde die Auflösung der jüdischen Schriftstellervereinigung und die Schließung des Theaters in Minsk propagiert wegen falschen Repertoires, die nun Fefe und Michuels als nationalistisch angekreidet wurden. Die Zuschauer hatten Angst, ins Theater zu gehen, weil sie sonst als jüdische Nationalisten gelten könnten, sodass die Auslastung von 45 auf 20% sank. Deswegen konnten nun den Theatern mangelnde Rentabilität vorgeworfen werden. Und dann wurde ihnen vorgeworfen, zu wenig russische Klassiker zu spielen. Das Moskauer G-U-S-E-T, Gusset, bekam Aufschub und wurde erst 1950 geschlossen, formal wegen Unrentabilität. Also erst entzieht man das Geld und dann schließt man es wegen Unrentabilität. Also eine tolle Methode, da kann unsere Bundesregierung ja noch einiges von lernen. Für Maßnahmen und sowas. Aber schon vorher trug es nicht mehr Michoels Namen. Die Angriffe gegen Nationalismus im jüdischen Autonomiegebiet waren besonders heftig. Die Verfolgung trafen aber auch die Juden in baltischen Staaten und Westarabien. Verschwörungstheorien einer zionistischen Verschwörung, wie wir sie auch heute kennen, waren nach dem Zweiten Weltkrieg gang und gäbe und wurden, nachdem die Sowjetunion eines der ersten Staaten Israel anerkannte, dann wieder besseren Wissens überall Verschwörungen witterte. Nach dem 21. November 1948, an dem der Auflösungsbeschluss des jüdischen antifaschistischen Komitees erging, wurden die Archive des jüdischen antifaschistischen Komitees unter Ähnlichkeit auf LKWs verladen und die Geheimdienstzentrale, die Lubjanka, gebracht und blieben ca. 50 Jahre geheim. Hauptverdächtige waren nach Michoelis, der vorsorglich umgebracht und unter einen LKW gestoßen und gründlich überfahren wurde, wie wir hier schon vernommen hatten, dann eben der Fever, weil er in den USA war, ein idealer Zeuge der Anklage, nicht? Verhaftet am 24. Dezember 1948. Fröhliche Weihnachten. Andere wie Hofstein wurden schon im September verhaftet. Bei Fever stellt man im Rehabilitationsverfahren fest, dass er weder in Dunkelhaft gehalten noch gefoltert wurde. Es reichten Hinweise auf die Verhörmethoden und er sang wie eine Drossel die Melodie des Regimes und beschuldigte vor allem Tote. Aber es waren erfolgreich weitere Angeklagte mit seinen Denunziationen und Selbstbezichtigungen zu konfrontieren. Besonders beliebt waren amerikanische Agenten. Wieder seine Einwände. Pension Goldberg als Spion zu bezeichnen, wurde Fever gezwungen, mit einem Amalgam aus erfundenen und wahren Informationen auszusagen. Nicht also amerikanische Publizisten, also wie Goldberg und Novick, hatten im engsten Kontakt mit dem jüdisch-antifaschistischen Komitee gestanden. Wir erinnern uns, was wir ausführlich dargestellt haben, das Komitee hatte Spenden für die Rote Armee gesammelt. Also sehr sowjetfeindlich. Die machen sich ja lächerlich. Deswegen mussten sie ja auch alle möglichen Leute umbringen, die das gemerkt haben. Die Anklage im Prozess konnte bei ihrem fantastischen Szenario von amerikanischen Agenten durchaus mit jedem Fantasy-Schriftsteller mithalten. Das Konstrukt stürzte bei der öffentlichen Verhandlung und wurde nur noch in Geheimprozessen dann verwendet. Nebenbei. Freisler war da nicht so schamig und hat jeden Blödsinn den Angeklagten ins Gesicht geschrien. Das suchten die dort zu vermeiden. Goldberg, Novick und James N. Rosenberg, also von der Organisation Joint, waren für Stalins Schergen so eine Art Joker, mit dem man jede und jeden verdächtigen und anklagen konnte. Das ist heute ja auch sehr beliebt. Und linke Anwälte fanden in den 70er Jahren dafür den Begriff der Kontaktschuld. Nicht bei der Verfolgung der RAF beispielsweise hat man das ja dann immer wieder angeführt. Nicht? Man muss, also wer sich nicht distanzierte, weil er nichts damit zu tun hat, hatte dann da plötzlich was damit zu tun. Nicht? Das ist Kontaktschuld, weil er da mal irgendwie jemanden kannte, der jemand kennt, der jemand kennt. Das ist ja heute auch manchmal wieder der Fall, dass man, wenn man Beifall von der falschen Ecke bekommt, ja auch dann gleich mitschuldig ist an dem, was die falsche Ecke sagt. Als ob jemand daran schuld wäre, was seine Rezipienten erzählen. Nicht? Folgerichtig ging es Stalin, Malenkov und Abakumov nicht nur um Spionage, sondern Personen aus der unmittelbaren Nähe zu durchleuchten. So wollte Stalin wissen, ob die beiden letzten Juden in seiner Nähe Teil der zionistischen Verschwörung waren und ließ das Abakumov fragen. Sogar Molotow wurde allein wegen seiner jüdischen Ehefrau Temtschina, nicht, die ihren jüdischen Namen Perl sogar russifiziert hatte, nicht, wurde bezichtigt. Pfeffer sollte bei einer Gegenüberstellung aussagen, sie, also die Ehefrau, hätte in der Synagoge Stalins negative Einstellung gegenüber Juden beklagt. Um Gottes Willen, wie kann man nur, nicht? Pfeffer stellte das 1952 so dar, dass Abakumov ihn zur Falschaussage zwingen wollte. Ob das stimmte, ist nicht mehr beweisbar, denn dieselben Lügen wurden auch von Hofstein bezeugt und Pfeffer wusste ja, dass der Einzige, der das belegen hätte können, abgesetzt war und sich da auch selber mit rausreden hätten können. Da dürfte die Strategie gewesen sein, da er nicht wusste, dass sie bereits im Lager war, sie möglichst positiv und eingeschlossen damit Molotow darzustellen und Abakumov negativ darzustellen. Man sieht, eine antagonistische Gesellschaft bilden die dann auch. Nicht? Ungesellige Geselligkeit bezichtigen sich dann nachher alle noch gegenseitig. Allgemein vermischten sich, wie schon dargelegt, wahre Aussage und irrwitzige Geständnisse bei den Prozessen. Hinter jeder Anklage stand der von höchster Stelle sanktionierte Plan der Vernichtung jüdischer Kultur, bei denen die zu Unrecht beschuldigten Menschen unmenschlichen Qualen ausgesetzt waren und die Angeklagten zu zwingen, zu lügen, um ihr Leben zu retten, obwohl das Urteil ja schon vorher feststand. Polina Temtschina Molotow, die sich ohnehin die Unbill Stalin zugezogen hatte, wusste zu viel wegen ihrer Freundschaft zu Stalins zweiter Frau über sein Privatleben. Also da war der Stalin ja sehr empfindlich, nicht? Wir wussten ja, sein Vater hat ihn da ständig verprügelt und schlecht behandelt. Mit Familie ist bei ihm nicht viel zu holen, glaube ich. 1948 trennte Molotow sich von seiner Frau. Mit der Ankunft von Golda Meir in Moskau, die ja euphorisch gefeiert wurden von den sowjetischen Juden, erhärtete in den Augen der Ankläger das den Verdacht, weil sie sich jiddisch mit Golda Meir unterhielt, da müsste ja dann was dran sein an den Verschwörungen. Da sie standfest war und keinerlei Geständnisse ablegte, so irgendwelchen Kontakt mit jüdischen Nationalisten gehabt zu haben, was auch immer das sein soll, möglicherweise wäre sie sonst 1952 angeklagt worden. Dies bestätigt auch Arno Lustiger, der den Sachverhalt folgendermaßen schildert. Es ist nicht auszuschließen, dass Molotows Frau 1952 mit auf der Anklagebank gesessen hätte, falls sie in den Verhören nachgegeben hätte. So wurde sie zu 5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Wie schön. Molotow erzählte später, sie saß mehr als ein Jahr im Gefängnis und war mehr als 3 Jahre verbannt. Beria ging auf den Politbürositzungen an mir vorbei und sagte, vielmehr flüsterte er mir ins Ohr, Polina lebt. Sie saß im Lubjanka-Gefängnis und ich wusste es nicht. Molotow musste aber zumindest ahnen, dass er selbst in Gefahr schwebte. Er war am Krimbrief beteiligt und die Gutachten über das Komitee musste er kennen. Für Stalin war er als Ehemann einer Jüdin ohnehin mitverdächtig. Zumal der Diktator in seiner wachsenden Paranoia argwöhnte, Molotow könnte mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeiten, der ihm eine Eisenbahnfahrt im Privatwaggon durch die USA spendiert hatte. Anfang März 1949 wurde Molotow als Außenminister abgesetzt. Er konnte sich aber weiterhin im Machtzentrum halten. Man vergewissert sich ja immer, nicht? Bis man die dann nachher umgebracht hat. Eine Woche nach Polina Temtschinas Verhaftung wurde das Gros der späteren Angeklagten des jüdisch-antifaschistischen Komitee-Prozesses festgenommen. Darunter der Dichter, also Peres Markisch, besonders interessanter Mann, Leib Kvitko David Bergelson, dann der Übersetzer wie Emilia Toymin, Ilja Wartenberg und Jajka Wattenberg-Ostrowskaja. Und dann, von uns schon häufiger erwähnt, die prominente Lina Stern, eine Naturwissenschaftlerin, während einige schon vorher verhaftet wurden. Fefe, Suskin im Dezember, Jusewowitsch und Schimiljowitsch im Januar. Der letzte war Leon Taimi im Juli. Peres Markisch hatte vor seiner Verhaftung seine wichtigsten Manuskripte mit Arbeiten, die er angebracht hielt, Verwandten übergeben. So konnte das gerettet werden. Er wurde besonders zuvorkommend behandelt, wie Lustiger darstellt. Fefer dagegen wurde präpariert für den Besuch eines für die Sowjetunion wichtigsten Freundes aus der USA. Also die zuvorkommende Behandlung war ja nun, also eine unheimliche Menge an Leuten, die sich mit ihm beschäftigten. Er wurde von 7 Offizieren der Staatssicherheit festgenommen. Weitere Offiziere mit einem Oberstleutnant an der Spitze durchsuchten die ganze Wohnung. Markisch war der einzige Angeklagte, dem die besondere Ehre zufiel, von so vielen Schergen verhaftet worden zu sein. Neben den späteren Angeklagten wurden zahlreiche weitere Menschen wegen ihrer Arbeit für das jüdisch-antifaschistische Komitee und die Einigkeit verhaftet, immer unter dem Vorwurf antisowjetischer nationalistischer Aktivität oder gar Spionage. Die Professoren Emdin und Zvonov, Leningrader Einigkeit-Korrespondenten, wurden zum Beispiel zu 20 bzw. 25 Jahren lagerhaft verurteilt. Solche Urteile wurden einfach damit begründet, dass die Delinquenten sich über die Auflösung des Komitees beklagt hätten. Da die vielen, auch im Ausland bekannten jiddischen Dichter und Schriftsteller keine Briefe mehr beantworteten und auch keine jiddischen Zeitungen und Bücher mehr gedruckt wurden, richteten zahlreiche jüdische und nichtjüdische Schriftsteller und Künstler, besonders in den USA, Nachfragen unter anderem an die Sowjetbehörden und an den sowjetischen Schriftstellerverband. Ohne Erfolg bemühte sich zum Beispiel Mary McCarthy um Informationen. Hingegen zeigten jüdische Schriftsteller wie Norman Mailer und Arthur Miller keinerlei Interesse am Schicksal ihrer jiddisch schreibenden Kollegen in der Sowjetunion. Fast alle sowjetischen Besucher in Europa und den USA beschwichtigten und logen wissentlich, was das Schicksal der Schriftsteller betraf. Besonders hartnäckig intervenierte bei den sowjetischen Behörden der Sänger Paul Robinson, um Nachrichten über seinen Freund Fefer zu erhalten. Er bat sich auch persönlich während seiner Konzertreisen in der Sowjetunion und anlässlich eines längeren Aufenthalts in Moskau für Fefer eingesetzt. Dieser populäre amerikanische Künstler war für die sowjetische Propaganda eine wichtige Persönlichkeit. Da man ihn nicht verärgern oder verlieren wollte, arrangierte der Geheimdienst 1949 ein Treffen mit Fefer, der vorher hochgepäppelt und anständig gekleidet wurde. Das haben wir ja schon öfter gehört, dass das gemacht wurde. Nicht? Für diesen Zweck wurde ein Zimmer im Hotel Metropol mit Abhörwanzen präpariert. Robson stellte beim Treffen mit Fefer mit Bestürzung fest, dass dessen verzweifelte Gestik nicht zu den Worten passte, die er mit ihm wechselte. Robinson hat verstanden, dass Fefer verloren war. Mit Tränen in den Augen umarmten und verabschiedeten sich beide Freunde. Robinson hat die Umstände der Begegnung bis zu seinem Tode verschwiegen, um den Ruf der geliebten Sowjetunion nicht zu schaden. Erst nach seinem Tode durfte sein Sohn, Paul Robinson Jr., die Wahrheit in der linken New Yorker Zeitung Jewish Currents offenbaren. Ja, Stalins Hände sind überall im Spiel. Wir müssen noch etwas nachtragen. Die Folterkeller waren dem Ministerium für Staatssicherheit, also MGB, später heißt es dann KGB, russisch, also Ministerstwo Gusada, also Venoi Besupasnosti, wenn ich das richtig ausspreche, unterstellt, also der am 19. März 1946 aus dem NKGB gebildeten sowjetischen Staatssicherheitsbehörde. Sie existierte bis zum März 1953. Das Datum sagt ja was, nicht? Stalin tot. Wurde bis März 1954 dem Innenministerium der UdSSR für kurze Zeit unter Lavrenti Beria unterstellt. Das MGB war die offizielle Vorgängerorganisation des am 13. März 1954 gegründeten Komitees für Staatssicherheit, also KGB. Komitee, nicht? Und ja, Staatssicherheit. Bestand aus drei Hauptverwaltungen. Erster Leiter des MGB war vom 19. März 1946 bis 7. Mai 1946 Veselin Nikolajewitsch Merkulow. Ihm folgte Viktor Semjonowitsch Abakumow in der Zeit vom 7. Mai 1946 bis 4. Juli 1951. Nach dessen Amtsenthebung wurde Sergei Orgozow bis 9. August 1951 sein kurzzeitiger Nachfolger. Vom 9. August 1951 bis zur Auflösung am 5. März 1953 leitete Semjon Denisowitsch Ignatjew den Staatssicherheitsdienst. Aber wie erging es nun den Leuten in den Folterkellern des MGB? Ja, wie soll es einfach schon ergehen, nicht? Wo aus den Verhafteten des JAFK, also des Jüdischen Antifaschistenkomitees, zur Prozessvorbereitung Geständnisse herausgepresst werden sollten. Markisch hatte es gleich mit 35 Ermittlern zu tun, Bürokraten und Folterknechte. Zuvorkommende Behandlung also. Markisch wurde Dauerverhören ausgesetzt, die bis zu 17 Stunden dauerten. Mehr als zwei Wochen war in Dunkelhaft. Auch Lina Stern, die ja sonst immer verschont blieb, ging es auch nicht besser. Als Lina Stern am 28. Januar einen zivilen MGB-Mitarbeiter zu Abakumow begleiten musste, als sie das tat, schrie dieser zugleich: "Wir wissen alles! Geben Sie auf! Sie sind Zionistin! Sie wollen die Krim von Russland abtrennen, um dort einen jüdischen Staat zu gründen." Als sie dies abstritt, brüllte er sie an: "Warum lügst du, du alte Hure?" Lina Stern wurde dann in den Gefängnissen der Fetowo und Lubjanka inhaftiert und monatelang vernommen. Allein der Untersuchungsführer Rasipinski hatte sie 97 Mal verhört, konnte aber nichts Konkretes und Belastendes erfahren. Die Untersuchungsrichter versuchten daher, Lina Sterns internationale wissenschaftlichen Kontakte und Besuche von amerikanischen Wissenschaftlern in der Sowjetunion als Spionage für die atomare und bakteriologische Kriegsführung der USA auszulegen. Die Quelle zu diesen Informationen heißt Lustiger. Bergelson berichtete später, wie man Protokolle der Untersuchungen fertigte. Der Staatsanwalt behauptet, Goldberg sei ein russischer Spion. Aus dem verwunderten Ja, mit Fragezeichen, wurde ein Ja, bei dem das Fragezeichen weggelassen wurde. Proteste dagegen wurden damit quittiert: "Die Ermittler sind nicht sein Sekretär, der den Wortlaut niederschreibt, sondern das, was der Anklage nütze und werde herausgefiltert." Als der Jurist Wattenberg gefragt wurde, ob eine Kommission Spionageinformationen gesammelt hätte, gestand er zu: "Ja, Informationen zu sammeln, das war ja die Aufgabe dieser Kommission. Das wurde dann als Geständnis gewertet für das Sammeln von Spionageinformationen." Zu arbeiten. Wie die Geständnisse erlangt wurden, wie in den 30er Jahren Schauprozesse beschrieb Wattenberg im späteren Rehabilitationsverfahren. Nicht? Das gab es dann ja später auch. Man könnte natürlich kämpfen, alles widerrufen und so weiter. Das einzige Kampfmittel, das noch bleibt. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin physisch und moralisch kein Feigling. Doch es gibt da eine ganz andere Sache. Gegen wen wird man kämpfen? Wie beneide ich die Revolutionäre, die der zaristischen Ochrana oder der amerikanischen Polizei gegenüberstanden? Es gibt keine abstrakte Wahrheit. Die Wahrheit ist klassengebunden, und ist erst einmal die Wahrheit klassengebunden, dann denkt man doch, dass der Ermittler vielleicht wirklich recht hat. Da reicht für einen Sowjetmenschen die Tatsache aus, mit einem Agenten gesprochen, ihm irgendwelche Informationen gegeben zu haben. Ja, wie spät ist es? Oder so etwas. Die allerharmlosesten, und selbst wenn er nicht gewusst hat, dass es sich um einen Agenten handelt, und selbst wenn er keine Absicht hatte, Spionageinformationen weiterzugeben. Also die Tatsache, nur mit einem Agenten geredet zu haben, macht einen Sowjetmenschen eines Verbrechens schuldig. Für dass § 58 1 konterrevolutionäre Verbrechen zutrifft. Da es sich ebenso verhielt, gestand ich, das war in der Nacht vom 6. zum 7. Februar 1949, Spionage betrieben zu haben, und dann ging alles glatt. Da ich schon dieses schwerste der Verbrechen, den des Landesverrats, gestand, hatte alles Übrige keine Bedeutung mehr für mich und ich unterschrieb die Protokolle. Ja, das auch an die Quelle lustiger. Mit solcher Masche wurden fast alle Angeklagten Aussagen gegen sich und andere herausgelockt. Im Mittelpunkt standen dabei die Anschuldigungen gegen ihren früheren Chef, den SOF-Informleiter Losowski, der selbst einer besonderen aggressiven Behandlung ausgesetzt wurde. Komarow bearbeitete ihn in 8 Nachtverhören. Dabei ließ er seinen Judenhass freien Lauf und erklärte, die Juden seien niederträchtiges und schmutziges Volk. Alle Juden seien unwürdige Dreckschweine. Alle Oppositionsbestrebungen in der Partei hätten aus Juden bestanden. Alle Juden in der ganzen Sowjetunion zischelten gegen die Sowjetmacht. Die Juden wollten die Russen ausrotten und so weiter. Komarow drohte, dass man Losowski im Kerker verkommen lassen und so mit Gummiknüppeln schlagen werde, dass er nicht mehr sitzen könne. Losowski weiter in seiner Aussage 1952 vor Gericht. Ich erklärte ihnen darauf besser den Tod als solche Foltern. Da antworteten sie mir, dass sie einen nicht sofort sterben lassen, sondern dass ich langsam sterben werde. Nach diesen Drohungen habe Komarow gefragt, welche hohen Politiker in Moskau Jüdinnen zur Frau hätten, und erklärte, dass es in unserem Staat keine Autoritäten gibt. Als es notwendig war, verhafteten wir Polina Semjonowna Molotowa. Dann begann er von mir zu verlangen, dass ich über meine angeblich existierenden Verbindungen zu Kagonowitsch und Michoels aussagen soll. Also was im Zentrum stand, wurde von den Folterknechten immer wieder ausgesprochen. Nicht? Alle Juden sind Spione. Alle Juden sind Sowjetfeinde. Das ist die Prämisse, nicht? Und wenn es nicht stimmt, treten diese Sätze dann wieder ein. Aber im März 1950 stellt sich heraus, nachdem allen Verhafteten mitgeteilt wurde, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien. Das lief eigentlich darauf hinaus, dass die eigentlich nicht sonderlich erfolgreich waren, trotz des Singen wie Drosseln. Nämlich Abakumow musste auch einsehen, dass er trotz erpressten Geständnissen und Protokollen keinen Schauprozess nach dem Vorbild der 30er Jahre hinbekam. Der Abschlussbericht ist resignativ und zeigt, dass die Ziele nicht erreicht wurden mit den dürftigen Geständnissen. Und bei dem Aufwand. Eine Reihe von Angeklagten zogen dann auch die Geständnisse sogar noch wieder zurück. Sie blieben in Haft, wurden aber nicht mehr verhört. In Parallelverfahren wurden 1950 andere zu langen Haftstrafen verurteilt, die meisten nicht überlebten. Andere wurden zu Erschießungen verurteilt von Richter Alexander Chepsow. Später wurden diese Opfer, also 1989, rehabilitiert, weil sie unschuldig waren. Die Toten haben natürlich nicht sonderlich viel davon. Schließlich wurde auch Abakumow zum Verräter erklärt. Yumim, ein bis dahin unauffälliger Mitarbeiter des MGB, denunzierte seinen Chef Abakumow. Wurde später ja auch dann selber zum Fall gebracht. Seine Begründung war, er wolle dem Aufdecken eigener Schattenseiten zuvorkommen, dass sein Vater bei den Weißen war und wohlhabender Händler zum Beispiel. Ja, Angst ist da immer ein Motiv. Nicht? Wir sehen das ja heute auch, dass haben die Versetzer die Leute in Angst und sie gehorchen und sind begeistert. Wir sehen, dass es schon eine in sich antagonistische Gesellschaft von Verschwörungstheoretikern war, die sich gegenseitig bezichtigten. Lustiger schildert die Erinnerung eines Geheimdienstlers, das ist auch nochmal interessant, den Erinnerungen des Geheimdienstmannes Suduplatow zufolge sollen Malenkow und Beria, die Abakumow aus dem Weg räumen wollten, Ryumin instrumentalisiert haben. So Klopatlows Schwiegerin, die als Sekretärin in Michael Goffs Büro arbeitete, seine Selbstzeugin gewesen, wie in jedem Büro der Denunziationsbrief an Stalin verfasst wurde. Erstaunlicherweise wurden also nicht nur die zionistischen Verschwörer, sogenannte, verhaftet, sondern mit ihrem angeblichen Chef Abakumov wurde auch der schlimmste Judenhasser vom Dienst suspendiert und inhaftiert. Tatsächlich hatten einige der jüdischen MGB-Mitarbeiter noch unter Abakumov begonnen, die judenfeindlichen Aktivitäten ihrer Kollegen zu kritisieren. Der größte Antisemit, Komarow, beschwerte sich im Februar 1953 in einem Brief an Stalin darüber, dass man einen so hervorragenden Tschekisten wie ihn abgesetzt hatte. Er pries natürlich an sich selber gerade das, was bei Stalin auf besondere Zustimmung stoßen würde. Ja, da heißt es, die verhafteten Feinde kannten und spürten meinen Hass auf sie. Sie sahen in mir einen Ermittler, der ihnen gegenüber eine grausame Straflinie verfolgte, weshalb sie, wie mir die anderen Ermittler berichteten, auf jeglicher Weise versuchten, Begegnung mit mir zu vermeiden und nicht zu mir in ein Verhör zu geraten. Besonders hasste ich die jüdischen Nationalisten, gegenüber denen ich keine Gnade kannte und in denen ich die gefährlichsten und bösartigsten Feinde sah. Wegen meines Hasses auf sie hielten mich nicht nur die Verhafteten, sondern auch die ehemaligen MGB-Mitarbeiter jüdischer Nationalität für einen Antisemiten. Nicht-Juden wie Komarow konnte man nicht die Mitarbeit in einer jüdischen Geheimgruppe vorwerfen. Nicht? So beschuldigt Rjumin, dass sie die Macht erobern wollten. Dabei wurde er befördert zum Staatssicherheitsminister. Ignatjew wurde neuer Staatssicherheitsminister. Er war bislang nicht aufgefallen als der Apparatschik, der er war. Seine Macht war auch begrenzt, was sich zeigte, als er das jüdische antifaschistische Komiteemitglied Rabbiner Schliffer verhaften wollte, der aber noch für Propagandazwecke gebraucht wurde oder missbraucht. Er stellte fest, dass von den Aussagen der jüdischen antifaschistischen Komiteehäftlinge keine Protokolle existieren und kündigte bei Malenkov und Beria an, Ermittlungen auszudehnen. Rjumin wollte beweisen, dass das jüdische antifaschistische Komitee ein sowjetfeindliches, nationalistisches Zentrum gewesen sei. Er durchforstete die vorhandenen Dokumente des jüdischen antifaschistischen Komitee-Archivs und schließlich berüsteten er und Ignatjew sich mit einem Schreiben an Stalin, die Sortierung und Untersuchung könne eine Wiederaufnahme der Untersuchungen erforderlich machen, womit sie sich selber unter Druck setzten. Würde die neue Untersuchung nichts ergeben, würden sie als Versager oder Verräter gelten. Nicht? Das haben sie sich selber reingelegt und reingeritten. Die Gutachter wurden manipuliert, indem nur eine Auswahl aus der großen Masse von Akten und Publikationen, die auf Jiddisch, also eine Sprache waren, die meisten Gutachter gar nicht beherrschten. So wurde am 19. Januar 1952 das Verfahren wieder aufgenommen und 15 Hauptbeschuldige wurden erwählt, in einem gesonderten Verfahren angeklagt zu werden. Gegenüber Ignatjew wurde der Einfluss Rjumins, der sich durch Denunziantentum schon ausgezeichnet hatte, weil er sich gegen Abakumov als wachsam erwiesen hatte, auch bei Stalin größer. Er leitete die Verhöre der 15 Angeklagten. Später wurde von Szymilewicz vor Gericht ausgesagt, sie seien nicht mehr gefoltert worden. Rjumin anzuklagen war schwieriger als den bereits verschwundenen Abakumov. Rjumin sagte nach seiner Entmachtung aus, er hätte von Stalin eine Liste von Fragen erhalten, die auf angebliche Verbindungen mit ausländischen Geheimdiensten aus waren, was Rjumin motivierte, möglichst viele Verschwörungen aufzudecken oder der Auftrag, das zu finden, was die Wahnvorstellung seines geliebten Stalins bestätigt. Ist nicht sicher. Gemeinsam war jedenfalls die Prämisse, es gäbe eine jüdische Verschwörung, zu der jüdische Nationalisten gehörten, die seit der Zerschlagung jüdischer Kultureinrichtungen verhaftet worden seien. Nach dem Domino-Prinzip stieß eine partielle oder gar ganz falsche Aussage die nächste an. Unter dem Druck der Folter wurden immer wieder neue potenzielle Angeklagte generiert, die wieder verhaftet wurden, um zu gestehen, wer alles noch an der Verschwörung teilnahm. So gab jeder Hase zu, ein Wildschwein zu sein. So konnte jemand wie Schenin, der in keinem seiner Stücke jüdische Themen behandelte, eine nationalistische Gruppe konstruieren, zu der dann sogar Ehrenburg und Grossmann gehören sollten, und Kagonowitsch und Molotow gehörten auch zu denen, die immer wieder erwähnt wurden. Für die jüdischen Spitzenpolitiker gab Stalin noch kein grünes Licht. deren Verfolgung wurde verschoben. Aber 213 Personen setzte das MGB auf eine Liste für die Ermittlungen am 13. März angeordnet wurden. Zu die Ehrenburg, Grossmann, Marschak, Chef jetzt, der Mediziner Starsky und viele andere jüdische Prominente gehörten. Hätte Stalin länger gelebt, wäre den wohl im Januar 1953 aufgedeckten sogenannten Ärzteverschwörung der Prozess gemacht worden. Wir hatten dies letzte Mal schon vorhin schon erwähnt, und Abakumov war ja über den Vorwurf gestürzt, er habe die JAFK-Führung vor vollständiger Aufdeckung geschützt. Aber sein zweites sogenanntes Verbrechen stand im Zusammenhang mit der Ärzteverschwörung, die einer Paranoia entsprang, die seit 1949 wütenden Säuberungen unter sowjetischen Medizinern, um jüdischen Einfluss zurückzudrängen, müssten doch einem antisemitischen Stereotyp vom rechnenden Juden zufolge gerecht werden. Also hatten sie ja dann Angst vor ihren eigenen, von den Folgen ihrer eigenen Taten. War aber bekanntlich dann immer nicht der Fall. Nicht? Mit Gewissheit habe ich bereits das Auge für Auge, Zahn für Zahn erwähnt, das in engem Zusammenhang mit dem jüdischen Racheverbot steht, der Ersetzung von Rache durch Recht und antijüdisch und antisemitisch ins Gegenteil verkehrt wird. Als ob damit Rache gemeint wäre. Gemeint ist ja, was auch aus den Kontexten hervorgeht, ein Schadensersatz, der demjenigen, der zum Beispiel durch eine Tat ein Auge verliert, ein Leben ermöglichen soll. Als ob er das Auge noch hätte. Das ist also das mit dem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht? Und derartige Projektionen führen natürlich auch dazu, dass man dann wirklich neurotische, muss man ja sagen, Angst davor haben, dass die Juden sich jetzt noch rächen würden. Und wie sahen die Säuberungen jetzt bei den Ärzten aus? Das nächste Mal ja mehr, ein Beispiel. Im Juli 1950 meldete Abakumov an Malenkov, in der Klinik für Heilernährung der Akademie der medizinischen Wissenschaften habe man ermittelt, dass von 43 Leitern und wissenschaftlichen Mitarbeitern 36 jüdischer Nationalität seien. Die Worte jüdischer Nationalität trug der Sicherheitsminister dabei handschriftlich in seinen Bericht ein, damit der Sekretärin, die den Rest tippte, dieses Staatsgeheimnis verborgen blieb. Gegen 10 Ärzte, so Abakumov, liege kompromittierendes Material vor. Zum Beispiel habe man die Telefonnummer eigens der jüdischen Ärzte 1939 im Notizbuch eines amerikanischen Touristen gefunden. Das betreffende Institut sei von solchen Personen zu säubern. Darauf kam es zu Entlassungen, später zu Verhaftungen und Gerichtsurteilen. Der eigentliche JAFK-Prozess kommt das nächste Mal noch dran, und dann werden wir noch zu einer Verschwörungstheorie über jüdische Ärzte sprechen, die mit Stalins Tod dann zu den Akten gelegt wurde. Wir kommen nun, wie versprochen, wieder zum Arztbuch. Der folgende Text wurde nicht völlig zensiert, da sind einige Sachen also noch geblieben, sondern gereinigt, wie die Krankenhäuser von jüdischen Ärzten, nämlich vor allem von der Tatbeteiligung von Kollaborateuren, zum Beispiel Polizeimeistern, die in dem Text hier vorkommen. Wir hatten den Bericht der Rachel Fradis-Milner ja schon letztes Mal begonnen. Aber ich setze da noch mal etwas ein Stück vorher an. Also es war am 18. August, also 1941, schickten sie Lastwagen. Außerdem kamen 2 Pkw mit deutscher Obrigkeit aus Winica. Die alten, kranken Mütter mit Säuglingen und Kinderreiche wurden ausgesondert. Arbeitsfähige und Mütter mit 1 oder 2 Kindern zu Fuß losgejagt. Wir kamen auf die andere Seite des Bug. So wurden die Menschen für immer getrennt. Viele Männer verloren ihre Frauen, Kinder ihre Eltern. Wir hatten Glück. Wir blieben zusammen. Ich, mein Mann und Schura. Wir kamen nach Nemirov. Dort gab es ein Lager für die ortsansässigen Juden. Es waren etwa 200 bis 300 Personen, alle jung und gesund. Die anderen hatte man bereits umgebracht. Wir wurden zu ihnen in den Hof gebracht und saßen dort die ganze Nacht. Im Morgengrauen tauchten dann Nemirover Juden auf, in Lumpen gehüllt und mit Wunden an den bloßen Füßen. Als sie unsere Kinder erblickten, begannen sie zu schreien und zu weinen. Die Mütter erinnerten sich ihrer gequälten Kleinen. Wir wollten ihren Erzählungen kaum glauben. Ein Mann berichtete, dass sie seine Frau und seine 3 Kinder umgebracht hätten. Ein anderer, dass seine Eltern, Brüder und seine Schwester ermordet worden waren. Und ein dritter, wie sie seine schwangere Frau gequält hatten. Gegen Morgen versammelten sich Ukrainer vor dem Lager. Mein Junge fiel durch seine goldblonden Haare und blauen Augen auf. Er gefiel allen und eine Ukrainerin sagte zu mir, ihr werdet sowieso umgebracht, schade um das Kind, geben Sie ihn mir. Doch ich konnte Schura nicht weggeben. Um 3 Uhr brachten sie uns in die alte Synagoge, die mit Federn aus zerrissenen Kopfkissen übersät war. Überall lagen Jäckchen, Kinderschuhe und altes Geschirr herum, vor allem jedoch Federn. Es stellte sich heraus, dass die Deutschen die Nimirover Juden in diese Synagoge gebracht und von hier zur Hinrichtung geführt hatten. Brauchbare Sachen hatten sich die Deutschen genommen, alles andere war zurückgeblieben. Die Synagoge wurde mit Stacheldraht umzäunt und abgeschlossen. Dann trafen die Polizeimeister Henning und sein Gehilfe Kroschka ein. Am Abend trieben sie die alten, kranken Kinder zu uns herein, nachdem diese von den Rumänen aus deren Herrschaftsbereich verjagt worden waren. Das war ein schrecklicher Anblick. Hier war zensiert worden teilweise. Am Morgen des 20. August veranstalteten sie einen Zählappell. Die Arbeitsfähigen, etwa 200 Leute, wurden ausgesondert. Es blieben noch 100 Alte und 60 Kinder übrig. Grinsend sagte Polizeimeister Henning, noch eine indiskrete Frage, ist jemand von den Frauen schwanger? Es meldete sich die Blau, eine Frau im 8. Monat, Mutter eines 5-jährigen Kindes. Er schrieb sie auf und befahl uns dann, uns fertig zu machen und ohne Kinder zur Arbeit zu gehen. Zurück blieben lediglich die Mütter mit Säuglingen. Mein Entschluss stand fest. Sollten sie mich doch erschießen, Schura würde ich auf keinen Fall zurücklassen. Da kam eine in Tränen ausgelöste junge Frau zu mir und sagte, ich habe ein Kind von 10 Monaten, doch ich fürchte mich hier zu bleiben. Sie könnten mich erschießen. Ich schlug ihr vor, das Kind in meiner Obhut zu lassen. Ich blieb im Lager. Die anderen gingen zum Straßenbau und kehrten erst zurück, als es bereits dunkelte. Jeglicher Kontakt zur Bevölkerung war verboten. Einmal am Tag erhielten wir eine Erbsensuppe ohne Salz und Fett und 100 Gramm Brot. Die Kinder starben vor Hunger. Glücklicherweise warfen uns einige Ukrainer etwas Brot und Früchte für die Kinder herüber. Da ich die Einzige war, die sich ein wenig im Medizinischen auskannte, wurde ich zur Lagerärztin ernannt und hatte so die Möglichkeit, hin und wieder zur Apotheke zu gehen. Von unterwegs brachte ich den Kindern heimlich etwas zu essen mit. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Leute arbeiteten wie Sklaven. Sie konnten sich nicht einmal waschen. Beim geringsten Aufmucken gab es Stockschläge. Die Wachen betranken sich und prügelten uns nachts alle durch. Die deutsche Obrigkeit eignete sich alle brauchbaren Sachen an. Am 6. September kontrollierte uns der Adjutant des Polizeimeisters. Er rief mich zu sich, um ihm bei der Entzifferung der Namen behilflich zu sein. Als Schura daraufhin zu weinen begann, bedeutete ich ihm mit der Hand, dass er jetzt nicht neben mir stehen dürfe. Der Deutsche sah das und sagte, soll doch das Kind ruhig bei der Mutter bleiben. Die SS-Leute musterten gründlich die Reihen der zur Arbeit gehenden und holten alle Kinder und fast alle Alten heraus. 6 Mütter gingen zusammen mit ihren Kindern in den Tod. Sie wollten in den letzten Minuten bei ihnen sein. Sarah Katz aus Czernowitz, ihr Mann war an der Front, begleitete ihre 6 Jungen in den Tod. Die Weiner gingen mit ihren kranken Mädchen mit. Eine junge Frau aus Lipkan, Lerna, flehte die Henker an, sie mit ihrer 12-jährigen Tochter, der bildhübschen Tamara, sterben zu lassen. Eines Tages, als die Arbeiter gerade zur Arbeit gingen, begegnete ihrem Lastwagen mit Alten und Kindern aus den Lagern Tschukow und Woronowitsa. Die Arbeiter sahen von Weitem, wie die Autos anhielten und wie die Deutschen schossen. Sie erzählten, dass die Henker die Todgeweihten zwangen, sich völlig zu entkleiden. Säuglinge warfen sie lebendigen Leibs in die Gräber. Die Mütter wurden gezwungen, mit anzusehen, wie man ihre Kinder umbrachte. Im Lager Tschukow befand sich ein Bekannter von uns aus Jedinetz. Der Rechtsanwalt David Lerner mit seiner Mutter, seiner Frau und seiner 6-jährigen Tochter. Als im September die Kinder ermordet wurden, gelang es ihnen, das Mädchen in einem Sack zu verstecken. Es war ein kluges, stilles Kind und es gelang ihnen, sie zu retten. Im Verlauf von 3 Wochen schleppte der Vater das Kind mit zur Arbeit und das Kind lebte die ganze Zeit über in dem Sack. Nach 3 Wochen kam unsere Bestie Kroschka in das Lager, um nützliche Sachen zu rauben. Er sah den Sack und trat mit dem Fuß dagegen. Das Mädchen schrie auf und war entdeckt. Der Henker war außer sich vor Wut. Er schlug den Vater, schlug das Kind, nahm ihnen ihre ganze Habe, sodass die Familie kaum noch Kleidung hatte. Doch die Tochter ließ er am Leben. Sie blieb weiterhin im Lager, durchlebte den ganzen Winter in quälender Angst und wartete jeden Tag auf den Tod. Bei der 2. Aktion am 5. Februar wurde das Mädchen zusammen mit der Großmutter ausgesondert. Von wahnsinniger Todesangst gepackt, schrie es während der ganzen Fahrt mit dem Schlitten, bis sein kleines Herz zerbrach. Die Großmutter brachte ein bereits totes Kind zu der Unglücksgrube. Als die Mutter davon erfuhr, verlor sie den Verstand, bald darauf erschlugen sie den Vater. So ging diese Familie zugrunde. Am 13. September um 14 Uhr fuhr ein Auto vor. Es kam der Polizeimeister Henning, Kroschka und dessen Gehilfe, den sie Willi nannten. Sie erklärten, dass am 14. September alle Kinder und alle Arbeitsunfähigen in ein anderes Lager gebracht würden, um uns nicht bei der Arbeit zu stören. Sie stellten Listen der Kranken, der Alten und der Kinder zusammen. Die anderen wurden wie Pferde gemustert. Wer nicht rüstig aufschritt und irgendwie auffiel, kam auf die schwarze Liste. Wir hatten verstanden. Mein Mann packte Schura, hielt ihm den Mund zu und kroch durch den Stacheldraht. Dann kam die Nacht vom 13. zum 14. September. In einem großen zweigeschossigen Gebäude der Synagoge gab es kein Licht. Einige besaßen noch Kerzenstummel und zündeten sie an. Eine jede Mutter hielt ihr Kind im Arm und nahm Abschied. Alle begriffen, das war der Tod. Doch niemand wollte es glauben. Ein alter Rabbi aus Polen sprach das Gebet von den Kindern. Die alten Frauen und Männer beteten mit ihm. Herzzerreißende Schreie, Wehklagen. Einige Kinder versuchten, ihre Eltern zu beruhigen. Es war so schrecklich, dass selbst unsere großen, groben Wächter verstummten. Am 14. September wurden die Leute von Sonnenaufgang geweckt und zur Arbeit getrieben, damit sie nicht stören. Ich bin auch gegangen. Ich wusste nicht, was aus meinem Mann und dem Kind geworden war. Lebten sie noch oder waren sie den Mördern in die Hände gefallen? Einige Mütter nahmen ihre Kinder mit zur Arbeit. Einige alte Frauen zogen sich an und gingen ebenfalls zur Arbeit. So versuchten sie, dem Tod zu entgehen. Als wir abends ins Lager zurückkehrten, war es still und öde, wie auf einem Friedhof. Bald darauf kam der Polizeimeister und rief mich. Er fragte, wo ich war und wo sich jetzt mein Kind befindet. Ich antwortete ihm, dass ich zur Arbeit war und wo sich mein Kind befinde, das wisse er besser als ich. Dazu sagte er kein Wort und fuhr davon. Nachts kam mein Mann zurück. Er hatte den Jungen bei einer Ukrainerin, Anna Rudaya, gelassen, die versprochen hatte, einen Unterschlupf für ihn zu finden. Es gelang uns, ihr all unsere Sachen über die Umzäunung zuzuwerfen, und so war unser Kind für einige Zeit versorgt. Am nächsten Tag erschien Kroschka, inspizierte Keller und Boden und suchte überall nach meinem Jungen. Dein Blondschopf war nicht auf dem Auto, sagte er zu mir. Ich kenne deinen Jungen gut. Er war beim Appell aufgefallen, doch sie fanden Schura nicht. Anna Rudaya brachte mein Kind bei Polja mit Veske, unter den ich für immer zu Dank verpflichtet bin. 6 Monate hütete sie ihn wie ihren Augapfel. Er sagte Mama zu ihr und liebte sie sehr. Das werden wir das nächste Mal dann noch fortsetzen.